Radio SRF.
Publikationen sind die Währung der Wissenschaft, heißt es. Nur wer in Fachzeitschriften publiziert, wird wahrgenommen von Forscherkollegen, Universitäten und der Öffentlichkeit. Aber der Markt der wissenschaftlichen Publikationen spielt nach eigenen Regeln. Vor allem in den Naturwissenschaften und den Wirtschaftswissenschaften beherrschen einige internationale Großverlage das Geschäft. Die Alternative könnte, wir haben eben darüber berichtet, Open Access sein. Wissenschaftliche Forschung soll dabei grundsätzlich frei zugänglich sein. In der Schweiz setzt unter anderem der Schweizerische Nationalfonds SNF konsequent auf Open Access. Allerdings gibt es offene Fragen und kritische Stimmen. Es diskutieren nun Matthias Ecker, Präsident des Forschungsrats des SNF, der Open Access in der Schweiz vorantreiben will, und der Wissenschaftshistoriker Michael Hagner, der Open Access auch kritisiert. Die beiden sind zu Gast bei Barbara Peter.
Das Tagesgespräch.
Wenn wir Open Access etwas genauer anschauen, Herr Ecker, dieser Grundgedanke von ein Zugang zum Wissen für alle, wo setzt Open Access da an?
Also es ist ja so, dass bis vor einigen Jahren eben dieses Wissen nicht zugänglich war, obwohl eben Steuerzahlerinnen und Steuerzahler eigentlich dieses Wissen ermöglicht haben, hatten sie und auch viele Wissenschaftler, die diese Zeitschriften nicht abonniert hatten, hatten keinen Zugang zu diesem Wissen. Und das soll sich ändern.
Also das heißt, wenn wir das etwas erklären, früher oder bis vor einigen Jahren war es eigentlich traditionell so, dass Wissenschaftler in Publikationen ihre Forschungsergebnisse publizierten. Diese Publikationen mussten abonniert werden, zum Beispiel von Bibliotheken, die dann diese Zeitschriften, Magazine den Lesern zur Verfügung stellten. Also eigentlich war ja der Zugang schon da.
Für die Wissenschaftler, wenn sie an einer Universität zu Hause waren, dann, wenn man das Glück hatte, dort zu sein, dann stimmt das. Aber das war natürlich nur für die Wissenschaftler so. Es sind eben auch andere Leute interessiert an Resultaten,
an
Forschungsresultaten. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Vor ein paar Tagen konnte man in der Zeitung lesen, dass Kinder, die durch künstliche Befruchtung zur Welt gekommen sind, dass die ein erhöhtes Risiko haben, an Herzkrankheiten zu erkranken. Jetzt, wenn ich so ein Kind hätte, unabhängig davon, was ich arbeite, das würde mich schon sehr interessieren, diese Arbeit auch zu lesen. Es gibt mehrere davon und ich habe heute noch nachgeschaut. Diejenigen Arbeiten, die vom SNF, vom Nationalfonds finanziert wurden, die sind öffentlich zugänglich.
Herr Hagner, Sie kritisieren gewisse Aspekte von Open Access. Daran ist ja eigentlich nichts Schlechtes, dass die Menschen, alle Menschen, nicht nur Wissenschaftler, Zugang haben zu Forschungsresultaten, eben wie Herr Ecker jetzt ein Beispiel gebracht hat.
Völlig richtig, aber da muss man natürlich differenzieren. Das Beispiel, was gerade angesprochen wurde, ist tatsächlich sehr wichtig. Das betrifft nämlich betroffene Patientengruppen oder vielleicht auch das, was man als Citizen Science bezeichnen würde. Und da verstehe ich natürlich sofort, dass irgendwelche oder eigentlich alle wissenschaftlichen Ergebnisse auch von Laien, die interessiert sind, möglichst schnell und möglichst unproblematisch gelesen und dann beurteilt werden können. Andererseits ist es natürlich so, dass in dieser Aussage, die Wissenschaft gehört allen und sie gehört dem Steuerzahler, es tut mir leid, das sagen zu müssen, auch ein gewisses populistisches Element liegt.
Wie meinen Sie das?
Ich würde zunächst mal sagen, es gehört wirklich allen Menschen. Das heißt aber nicht, dass beispielsweise ein Wissen, das in einem Buch publiziert wird, automatisch alle sofort runterladen können. Menschen können auch in eine Bibliothek gehen und sich ein Buch ausleihen, oder sie können, wenn das Buch nicht teuer ist, auch in eine Buchhandlung gehen und sich ein Buch kaufen. Da hat vor 30 Jahren sich niemand drüber beschwert, vor 50 Jahren nicht, und ich sehe nicht ganz ein, warum das jetzt anders sein sollte. Eine andere Sache ist, dass es natürlich viele Bereiche der Naturwissenschaften gibt, wo man erstmal feststellen müsste, was überhaupt irgendwelche Laien damit anfangen können mit den Spezialpublikationen Methoden in der mathematischen Topologie oder in der Stringtheorie oder in bestimmten Bereichen der theoretischen Chemie. Das verstehen die ja überhaupt gar nicht.
Ja, aber das kann man ja jedem Einzelnen überlassen, ob er sich das antun will oder
das
nicht.
Das ist vollkommen richtig. Nur muss man dann sehen, was sind die Folgekosten beziehungsweise was sind die Nachteile einer rigorosen Open-Access-Politik, wie sie beispielsweise jetzt von der EU-Kommission geplant wird, mit dem sogenannten Plan S, der also inzwischen, wir können vielleicht darauf eingehen,
natürlich auf großen
Widerstand auch bei den Naturwissenschaftlern führt und nicht nur bei Wissenschaftshistorikern wie mir, die also da vielleicht eine historisch distanzierte Perspektive darauf haben.
Open Access, Herr Ecker, das ist sozusagen nun ein wichtiges Standbein innerhalb der Strategie des SNF. Sie setzen auf Open Access. Ab 2020 soll 100% der Forschung, die mit Fondsgeldern des SNF finanziert wurde, Open Access publiziert sein. Wo steht man da?
Das ist so, und ich möchte einfach betonen, dass wir der Auffassung sind, dass die Leute, die uns jetzt zum Beispiel zuhören, dass man die nicht unterschätzen sollte. Und viele Leute können wissenschaftliche Daten absolut interpretieren und man sollte es ihnen überlassen und sie auf keinen Fall bevormunden. Wenn sie mit ihren Steuergeldern dazu beitragen, dass wir in der Schweiz eine sehr lebendige und international auch sehr beachtete Wissenschaftsgemeinde haben, dann ist es für uns selbstverständlich, dass wir eben die Resultate, die so zustande kommen, eben auch allen zugänglich machen. Da sind wir nicht die Einzigen. Das ist ein Trend, der sich weltweit am Durchsetzen ist. Wir haben im April unsere Open Access Strategie 2020 definiert, die, wie Sie gesagt haben, sieht eben vor, dass wir bis 2020 wirklich alle Resultate öffentlich zur Verfügung stellen.
Das heißt, Vielleicht es bleiben nicht. Noch 2 Jahre. Wo steht man denn jetzt?
Gut, die Schweiz steht ganz allgemein relativ gut da im internationalen Vergleich. Eine kürzliche Studie hat gezeigt, dass etwa 39% der Schweizer Forschungsarbeiten bereits Open Access, also öffentlich zugänglich sind. Beim Nationalfonds sind wir etwa bei 50%. Das ist nicht gut genug. In diesen 2 Jahren, die jetzt kommen, möchten wir eben das erhöhen auf 100%.
Herr Hagner, ich habe gelesen, bei der ETH, wo Sie ja angestellt sind, auch da empfiehlt man den Wissenschaftler Open Access als Publikationsweg. Publizieren Sie Open Access?
Zunächst mal, die ETH hat eine Open Access Policy, die ich ganz großartig finde, weil sie es nämlich in die Verantwortung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler legt, wie sie publizieren. Und es werden Empfehlungen ausgesprochen. Wenn gerade gesagt wurde, sollen doch die Bürgerinnen und Bürger nicht bevormundet werden, dann bin ich damit sofort einverstanden. Aber ich möchte betonen, es sollen auch Wissenschaftler nicht bevormundet werden. Das ist genau der Vorwurf, den ich in einem bestimmten Zusammenhang gegen den SNF erhoben habe, tatsächlich. Und den ich in noch viel größerem Maß gegen die EU-Kommission erheben würde. Und die Policy der ETH sieht vor, dass also eine der verschiedenen Formen von Open Access, nämlich Green Open Access, das heißt, dass also Manuskripte auf dem Server liegen und jeder das einsehen kann, dass das favorisiert wird. Und ansonsten wird aber das eben der Verantwortlichkeit und der Geistesgegenwart und auch den moralischen Verpflichtungen eigentlich der einzelnen Wissenschaftlerinnen überlassen, inwieweit sie das tun. Sie fragen, inwieweit ich Open Access veröffentliche. So. Eine Reihe meiner Artikel, das sehen Sie, wenn Sie auf meine Webseite gehen, können Sie sich ganz leicht runterladen. Und das finde ich auch richtig so. Ich verstehe mich aber zu einem nicht unerheblichen Teil als Buchautor und kein einziges meiner Bücher ist Open Access. Ich lege auch überhaupt keinen Wert darauf, dass diese Bücher durch irgendwelche Förderinstitutionen unterstützt werden, sondern hier setze ich einfach auf die Hochqualität des Buchmarktes und auf diejenigen Verlage, die sich vielleicht für meine Arbeit interessieren. Und das ist ein Teil, zumindest in den Geisteswissenschaften, der Kultur eines Landes, der Schweiz, Österreich, Deutschlands, vieler anderen Länder, von der ich es einfach katastrophal fände, wenn die verschwinden würden.
Sie sprechen davon, dass wir jetzt, wenn wir über Open Access sprechen und den Vorstoß auch da vorwärts zu machen, dass es da natürlich vor allem um die Naturwissenschaften geht.
So ist es.
In den Geisteswissenschaften, da verhält sich das Ganze
etwas anders. Meiner Meinung nach sieht es etwas anders aus, insbesondere in der Buchkultur. Auch das kann durchaus ein Streitthema sein. Ich weiß, dass da längst nicht alle meiner Meinung sind. Aber wenn wir jetzt von den Naturwissenschaften reden, dann bin ich der Meinung, dass Open Access ganz klar die Zukunft ist. Und das ist auch richtig so und findet meine volle Unterstützung. Ich glaube nur, dass im Moment einfach wissenschaftspolitisch und strategisch falsche Akzente und falsche Anreize geschaffen werden.
Also beim SNF sind wir natürlich besorgt über Open Access, nicht nur in den Naturwissenschaften und in der Biomedizin, sondern auch absolut in den Sozial- und Geisteswissenschaften. Das ist auch dort sehr wichtig, dass diese Forschung zugänglich ist. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. In der Rechtswissenschaft werden sehr oft Kommentare über Gesetze publiziert. Diese, zum Beispiel der Zürcher Kommentar oder der Berner Kommentar, das ist sehr wichtig für die Gesellschaft, die Interpretation der Gesetze wissenschaftlich aufzuarbeiten, um eben ein Verständnis zu erhalten, was eigentlich ein Gesetz bedeutet. Und diese Bücher, die müssen unbedingt öffentlich zugänglich sein. Die müssen Open Access sein, sie haben eine große Bedeutung für die Gesellschaft. Aber ich finde, auch Ihre Bücher sollten, Herr Hagner, auch Ihre Bücher sollten Open Access sein. Wir sind ja...
Sie schütteln den Kopf, Herr Hagner.
Nein, wieso sollte ein Verlag wie Suhrkamp oder Waldstein, der etliches an Arbeit in mein Buch investiert hat und der mit dazu beigetragen hat, dass das Buch dann so gut oder nicht ganz so gut, aber hoffentlich doch so gut geworden ist, wie es dann tatsächlich in der Buchhandlung liegt, wieso sollte der ein Interesse daran haben, dass also das umsonst runtergeladen werden kann?
Okay. Das Interesse. Das Interesse meines Erachtens kommt daher, dass man weiß, dass Bücher, die Open Access sind, die eben heruntergeladen werden können, dass sie eben besser auffindbar sind und besser genutzt werden. Also das heißt, der Einfluss eines Buches wird erhöht. Und natürlich das Argument der Verlage ist, ja, aber wie sollen wir dann noch Geld verdienen? Und das ist ein absolut verständliches Argument, aber wir haben das untersucht in einer groß angelegten Studie in Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Buchverlagen in der Schweiz. Und wir wollten fragen, was passiert eigentlich mit den Verkaufszahlen, wenn ein Buch nach einem Jahr, also erst nach einem Jahr
Open Access. Also dass es zuerst als Buchform in der Buchhandlung erhältlich ist oder in der Bibliothek und erst dann Open Access erhältlich ist.
Und was wir gesehen haben, ist, dass die Verkaufszahlen nicht beeinflusst werden.
Ich möchte hier einhaken, und zwar möchte ich über die Verlage sprechen. Weil wenn wir einen halben Schritt zurück machen, Open Access, da ging es ja eigentlich ursprünglich darum, so die Lesart, dass man das Quasi-Monopol der Wissenschaftsverlage, der großen Wissenschaftsverlage brechen wollte. Herr Ecker, auch auf der SNF-Webseite ist das eigentlich auch immer noch ein Kernargument für Open Access, dass man sagt, man kann damit diese immensen Kosten, die eben zum Beispiel Forschungsbibliotheken tragen müssen, man kann die brechen, man kann dieses Monopol dieser Verlage brechen. Geht diese Rechnung tatsächlich auf?
Also ich möchte dazu sagen, dass unser primäres Anliegen ist, dass die Forschung, die von der Allgemeinheit finanziert wird, öffentlich zugänglich ist. Was Sie ansprechen, ist ein Problem, dass Wissenschaftsverlage eben praktisch eine Monopolstellung haben. Das ist ein Problem.
Also wir reden hier vor allem von diesen einigen Großen, die sozusagen den Markt beherrschen.
Genau, also zum Beispiel eben Elsevier oder Wiley oder Nature Springer. Es ist stoßend, wie diese Verlage eben in den letzten Jahren immer wieder die Abonnementsgebühren erhöht haben, wie sie diese Abonnemente auch in Pakete gebündelt haben, um Profit zu maximieren, wo man eigentlich gar nicht alle von diesen Zeitschriften möchte, aber man muss das ganze Paket kaufen, sehr geschickte auch Marketingstrategie, das ist ein Problem.
Und das sind ja immense Summen. Ich habe von einer Zeitschrift gelesen, die für $20,000 zu abonnieren wäre.
Das gibt es.
Wie kommen solche Summen überhaupt zustande?
Das gibt es gut. Ich meine, der Chef von Elsevier, der verdient über 20 Millionen Dollar pro Jahr. Also wir bewegen uns da in einem Bereich, der für uns Wissenschaftler schwierig nachzuvollziehen ist, würde ich mal so sagen. Und der uns auch Sorgen macht als Wissenschaftler, weil wir ja eigentlich die Arbeit dazu liefern. Sowohl, dass wir die Wissenschaft durchführen, die Forschung durchführen, aber auch in diesen Zeitschriften als Herausgeber agieren. Und als Reviewer, also die kritische Evaluation der Arbeiten, das macht alles die Wissenschaftsgemeinschaft. Und das ist schon auch ein Problem, aber ich möchte noch einmal betonen, beim SNF, unser Hauptanliegen ist, dass was von der Allgemeinheit finanziert wird, öffentlich zugänglich ist.
Herr Hagner, diese Kritik an den Verlagen, die zieht sich durch, Sie sind sich da beide einig.
Absolut.
Aber kann man denn andererseits auch sagen, ist diese Rechnung zu einfach? Geht die Rechnung auf, wenn nur die Verlage die Bösen sind in diesem Spiel?
Absolut, ich beklage das genauso wie Sie, Herr Egger. Da sind wir uns vollkommen einig. Und wir sind jetzt, muss man auch dazu sagen, wieder auf einmal von den Geisteswissenschaften in die Naturwissenschaften gesprungen. Wir reden jetzt nicht von den geisteswissenschaftlichen Verlagen, deren Bücher man in Buchhandlungen sieht. Davon reden wir nicht. Wir reden von den Naturwissenschaften. Und da muss man sagen, diese Politik hat ja lange vor dem Internet angefangen. Das ist eine Entwicklung, die also ihre ersten Keime in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts hat, in der Nachkriegszeit. Und dann hat es ab den 80er Jahren zu einer immer größeren Monopolisierung gefunden. Und jetzt komme ich auf Ihre Frage. Natürlich sind die Wissenschaften selbst nicht ganz schuldlos daran, weil zu der Zeit einfach gesagt wurde, unter dem Stichwort Wissensgesellschaft, Wissen ist eine Ressource, die also für die ökonomische Entwicklung der hochtechnologischen westlichen Staaten einen ganz wichtigen Punkt darstellt. Und damit ist Wissenschaft zu einem Wachstumsmarkt geworden. Und das haben diese Wissenschaftsverlage ganz schnell begriffen. Und sie haben gesagt, na gut, wenn also die Gesellschaft oder die Politik oder der Steuerzahler immer mehr Geld in die Wissenschaft hineinpumpt, das heißt, es immer mehr Wissenschaftler gibt und dadurch die Konkurrenz auch immer größer wird, dann können wir auch mehr Geld verdienen.
Aber das heißt ja auch, es ist ein Milliardengeschäft,
genau.
Aber das heißt ja auch, die Wissenschaftler beteiligen sich daran, machen mit in diesem Spiel.
Das ist so. Das ist dieser verrückte Zusammenhang eben zwischen dem kulturellen Kapital der Wissenschaftler. Denn eigentlich ist es so, dass Wissenschaftler dafür arbeiten, für die Reputation, dass ihre Forschung gewürdigt wird, dass man deswegen Professuren bekommt, dass man vielleicht Preise bekommt, dass man geehrt wird, dass man auch neue Drittmittel bekommt für das, was man schon getan hat. Das sind ja alles ideelle Werte. Ich nenne das jetzt mal kulturelles Kapital. Und dass dieses kulturelle Kapital mit dem ökonomischen Kapital, nämlich dass man damit viel Geld verdienen kann, quasi kurz geschlossen wurde. Und das ist eine Situation, wo man nicht nur die Verlage dafür verantwortlich machen kann, sondern sie haben das einfach schamlos ausgenutzt. Das sind aber auch Entwicklungen, die eben in den Wissenschaften selbst passiert sind.
Also einfach zwei Punkte vielleicht zu betonen. Wir sprechen hier auch nicht von den Schweizer Verlagen. Es
Nein.
gibt keinen Schweizer Verlag, der in diesen Diskurs von Herrn
ganz
Hagner
richtig.
Da reinpasst. Das
ganz
muss man ganz
richtig.
Klar
ganz
betonen.
Richtig.
Das sind diese internationalen großen Konglomerate, die wir diskutieren, eben Nature Springer, Elsevier, Wiley etc. In der Schweiz haben wir keine solchen Verlage. Und in der Schweiz haben wir wenn wir jetzt zurück zu den Geistes- und Sozialwissenschaften gehen, haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit vom Nationalfonds mit diesen Verlagen. Diese Verlage unterstützen auch Open Access für Bücher nach diesem Jahr. Jetzt zu den Elementen, die eben diese wie soll ich sagen, sehr unglückliche Spirale in Gang gebracht haben. Und da haben Sie sehr recht, da hat die Wissenschaftsgemeinschaft auch eine Mitverantwortung, indem die Evaluationskriterien der Wissenschaft in der Vergangenheit, würde ich jetzt mal wagen zu sagen, vor allem auch auf Quantität, also wie viel hat man publiziert, je mehr, desto besser.
Also man sagt ja dieses Sprichwort publish or perish, genau, also publiziere oder stirb. Das heißt, die Wissenschaft, die beteiligt sich daran, die wird aber, sagen Sie beide, über den Tisch gezogen. Die Frage ist für mich, Open Access setzt hier an, will dieses Monopol durchbrechen, Herr Ecker. Gleichzeitig sagen Vertreter von diesen großen Verlagen, die Sie erwähnt haben, Open Access ist für uns einfach ein neues Geschäftsmodell. Wenn man die Gewinne anschaut von diesen Verlagen, dann hat man nicht den Eindruck, dass Open Access hier irgendetwas an ihrem Monopol geändert hat.
Gut, da muss man natürlich unterscheiden zwischen den Verlagen, die eben die erwähnten, und den Verlagen, die wirklich Open Access Zeitschriften publizieren, wie zum Beispiel PLOS oder eLife etc.
Dort, die sind non-commercial.
Dort wird nicht viel Geld verdient, das sind zum Teil Not-for-Profit oder wenn sie For-Profit sind, dann sind die Gewinnmargen viel, viel tiefer, viel vernünftiger, würde ich sagen, als bei den anderen großen Verlagen, wo wir von Gewinnmargen von 30%+ sprechen.
Aber auch diese Verlage bieten ja mittlerweile Hybridangebote an, mischen Open Access zusammen mit der traditionellen Form. Also meine Frage zielt darauf ab, was kann Open Access hier gegen dieses Monopol bewirken, solange es nicht wirklich eine starke Community von eben Non-Profit-Journalen gibt, die auf Open Access setzen und die von den Wissenschaftlern auch benutzt werden?
Gut, eine Hoffnung ist eben, dass Open Access die Regel wird und dass es dann viel einfacher ist durch diese Bearbeitungsgebühren. Ich meine, das kostet etwas. Die Qualität müssen wir auch im Auge behalten. Wir müssen schauen, dass wirklich diese Open Access Publikationen evaluiert werden und dass ein verlegerischer Mehrwert auch entsteht rund um diese Open Access Publikationen. Und das kostet etwas.
Was tut der SNF in dieser Richtung?
Der SNF finanziert diese Bearbeitungsgebühren.
Aber damit zahlen Sie ja eigentlich einfach die Verlage.
Wir bezahlen nur Bearbeitungsgebühren bei Verlagen, die Gold Open Access publizieren. Also wie das Hybridmodell, das Sie angesprochen haben. Vielleicht zur Erklärung kurz, Hybrid heißt, dass man in einem Abonnements-Journal, einem normalen Journal, einen Artikel durch eine zusätzliche Gebühr freischalten kann, Open Access machen kann. Und das ist etwas, das wir explizit nicht unterstützen, weil man dort eben zweimal bezahlt sozusagen und man zweimal über den Tisch gezogen
Double
wird.
Double Dipping.
Ja, Double Dipping. Und das bezahlen wir explizit nicht, aber wenn jemand das bezahlen will, wir sind eben nicht, wie Herr Hagner das ein bisschen angetönt hat, wir sind sehr offen für alle Lösungen. Wir wollen den Leuten eben nicht vorschreiben, wie sie ihre Arbeiten Open Access bringen können. Wir möchten ihnen die Wahl lassen.
Die Wahl lassen, Herr Hagner. Da sind wir zurück beim Anfang, Plan S, den Sie erwähnt haben. Mhm. Diese Absichtserklärung, die verabschiedet wurde von europäischen Förderinstituten, die eben sagen...
Nicht von allen,
von einer Handvoll, aber von wichtigen, die eben sagen, bis 2020 sollen 100% der finanzierten Forschungsergebnisse auf dem goldenen Weg Open Access publiziert werden, das heißt direkt nur frei zugänglich.
Genau.
Sie sehen das kritisch. Ich nehme an, Sie begrüßen auch, dass der Schweizer Nationalfonds hier zunächst mal sagt, wir machen vorerst noch nicht mit.
Ja, das ist kein guter Weg. Weil damit genau das erreicht wird, was Sie gerade schon angesprochen haben, nämlich dass dadurch die großen globalen Monopolisten gestärkt werden. Der größte Open Access Verleger der Welt ist Springer nach wie vor und nicht irgendwelche Non-for-Profit und Non-Commercial Unternehmen, solche Grassroot-Projekte. Die kann man nur unterstützen. Das ist also eigentlich mein Weg zu Open Access, dass also die Wissenschaftler-Communities das Publikationsgeschäft wieder mehr in ihre eigene Hand nehmen. Und dann muss auch Geld fließen, aber dann bleibt das gewissermaßen im wissenschaftlichen System drin und landet nicht
bei den großen Verlagen.
Bei den großen Verlagen und dementsprechend bei irgendwelchen Spekulanten, Investoren und Anlegern. Die Publikationskosten für eben Golden Open Access sind also jetzt beispielsweise bei Nature Communications $5,000 für ein Paper. 5.200 Dollar sogar. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, wir sitzen hier ja auf einer goldenen Insel in der Schweiz. Wir können uns das wahrscheinlich leisten. In anderen Ländern, auch in Europa, können sich das Universitäten oder Förderinstitutionen überhaupt nicht leisten.
Ja.
Und deswegen bin ich also mit dieser Hauruck-Politik der EU-Kommission, die also erreichen will, dass ab 2021 ein Verbot herrscht in Hybridjournalen. Ich bin genauso gegen Hybridjournale wie Sie, ganz klar. Aber auch ein Verbot, Green
OA. Also ein Verbot, das heißt, es werden einfach keine Fördergelder.
Das heißt, es werden Sanktionen ausgesprochen. Und bei Verboten und Sanktionen muss ich sagen, als jemand, der also in der Nachkriegszeit im sprichwörtlichen großen nördlichen Kanton aufgewachsen ist, werde ich ganz dankbar. In der deutschen Verfassung ist die Kunstfreiheit und die Wissenschaftsfreiheit nicht umsonst ganz oben.
In der Schweizer Bundesverfassung ist das Artikel 20 ist auch drin, die Wissenschaftsfreiheit. Ich möchte zum Schluss Herr Ecker fragen, dieser Plan S, den ja eben der Schweizer Nationalfonds zwar unterstützt, aber eben noch nicht unterschreibt oder sich daran noch nicht beteiligen will. Da geht es eben im Kern um diesen Vorwurf, dass durch diese Vorgaben, durch diese goldener Weg, Open Access, dass dadurch die Wissenschaftsfreiheit beschränkt wird.
Ja, also ich meine, die Idee dahinter ist an sich gut. Es ginge eben darum, die Kontrolle zurückzugewinnen, so dass, wenn alle Open Access durch den goldenen Weg operieren, dass dann eben die Forschungsförderer und die Universitäten einen Hebel haben und sagen können, wir bezahlen so viel und nicht mehr. Das heißt, die Kontrolle kommt zurück. Das ist die Grundidee, die dahinter steht. Und die ist an sich gut, wenn man vom Monopolbrechen spricht. Auf der anderen Seite ist es eben schon so, wie Herr Hagner auch sagt, dass diese Regelung, dass man nur noch Gold Open Access publizieren könnte und der grüne Weg vor allem auch wegfällt, also der grüne Weg, wo man ein Manuskript deponiert in einem Repositorium und so öffentlich zugänglich macht, oft mit einer gewissen Verzögerung, dass das nicht mehr möglich ist, das ist eine große Einschränkung, vor allem für die Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften, wo es zurzeit praktisch keine guten Open Access Journals gibt. Das ist erst im Kommen. Das wird kommen, das wird sich ändern. Aber die Situation ist in der Biomedizin zum Beispiel und auch in den Naturwissenschaften eine viel andere. Da gibt es bereits eine gute Anzahl guter Open Access Journals.
Also halten wir fest, Open Access, da ist vieles im Wandel. Matthias Ecker, Michael Hagner, vielen Dank fürs Gespräch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.